Der Geburtstag der Friederike. Elisabeth Friederike Sophie von Brandenburg-Bayreuth geistert in den frühen Morgenstunden ihres 25. Geburtstages in der Waldmulde an den Ufern der Eger herum wie ein Firmamentgespenst auf Erden, tastet verschlafen den noch gar nicht fertigen kühlen Triumphbogen, den man ihr zu Ehren hastig vor das Schloss gezimmert hat. Ein finsterer Schatten flaniert über die Weiden, hat sich in den zahlreichen Zimmern verschanzt und kriecht über die Uferwände des Flusses. Immer wieder schallt ein körperloses Rufen aus den offenstehenden Türen, versteckt sich unter Flechtenmänteln. Sie befindet sich nun seit einem Jahr im Wald Italien des Bayreuther Kreises. Vergessen ist, dass sie je nach Württemberg zurückkehren soll, wo sie ihr einziges Kind verloren, ein Totenhemdchen nach dem anderen genäht, die Segel in den Tod gestellt hat, den schwarzen heimlichen Wind. Der Stuck, der kühl unter ihrer Berührung keine Anstalten macht, ihr Trost zu spenden, ihre entweichende Klarheit aufzuhalten, verlottert bereits unter ihren Augen. Stummer Zeuge Mörtelkranz, nur ein temporäres Sandsteinhäufchen in Modell gebracht. Dass sie bereits so früh in der stillen Kühle, dem Niemandsland des Tages, herumstromerte, hatte mit den rappelnden Geräuschen in den Wänden ihrer Kobe zu tun. Schlaflosigkeit verstärkt wie ein Brennglas jeden Luftzug, der ohne eine Öffnung keine Stimme hätte. Vom Schlüsselloch kommen kaum Weisheiten gesagt, wie denn in einen seligen Schlaf zu finden ist, also vermischen sich die Gedanken mit dem unheimlichen Klang und vergrotten. Vielleicht ist es schon der letzte Atemzug der Pirkerin, die in Hohen Asperg ihre Kerkerrunde dreht, begleitet von den Ratten und ihrem Gesang, der sich den Lüften offenbart und von ihnen davongetragen wird, einst lieblich, jetzt schmerzvoll und ohne Takt, sinnlos, wie im Hildebrandslied »Sunu Fatarungo«. Wie wohl hätte sie sich jetzt hier umgesehen, die Gedanken geschnürter Wind, der in ihrer Kehle Klänge schuf. Vor allem hätte ihr die mütterliche Freundin wohl angeraten, nicht zu unbekleidet vor den Zinnen herumzugeistern. Ihr hatte sie die Wahrheit über ihren Gemahl Karl Eugen zu verdanken, der sich nicht überschätzte, denn seine Macht schüttelte ihm die Unansehnlichkeit und das Fett aus den Poren. All das Trübe, das der Zeiten Lauf verspricht, wäscht sich hinfort durch unkontrollierte Sekrete, die dem Felsenquell der Backenwülster entspringen. Was abwärts in den Hals geschlagen wird, beruhigt die Mitte des Leibes nicht. Diese Ruhe wird bald und heimlich das Berufsweib auslösen, damit aber das Drama der zwitschernden Anna Maria Pirker vorskizzieren, die dem Ohr Friederikes singt, und vielleicht war es anders als in ihren Liedern, und vielleicht kannte sie nur die Falschen, oder aber ihr Anstand sträubte sich, was sie sah, als Lied aufzufassen. Auguste Agatha, die Tochter des Gondoliere Gardela, tropft herein, das sage ich dir, und wusste sich so zu verrenken, dass Karl Eugen eine neue Optik seines Augenpaares erfuhr. Diese Dinger nahmen nun nichts mehr von der Wirklichkeit wahr und platzierten sich mitsamt dem Inhalt seines Gehirns auf dem Leib der Tänzerin, die dieses zusätzliche Gewicht für noch kühnere Hüpfer zu nutzen verstand. Mit allen Gliedern Weltgesang zauberte sie ihre vielen Nachbilder in den großen Saal. Mit Honigflöten spielten nun die Köche um dampfende Terrinen herum, die Nebelschlangen feixten zitternd aus dem Porzellan, setzten sich unter den blumichten Plafond und bejubelten gemeinsam mit dem Gesicht des Herzogs das stürmende Fleisch. Also schüttelte Eugens Macht auch die Pirkerin in den Kerker, indem sie erst ihr Stimmchen und dann den Verstand verlor. Nicht weil sie zu viel über Liebschaften wusste, sondern weil sie zu viel davon in falsche Ohren hineinsang. 25 Sommer mischten ihren Teint. Ihr Gesicht war um diese Zeit noch gar nicht aufgetragen. Kein Satz wie dieser: »Ach, Keuschelchen, jetzt sei doch wieder Schnuck!« Ihr Vater nannte das hier die Wildkammer seines Landes, und vornehmlich waren das der Selber Forst, das Egertal mitsamt der Zuflüsse, die Moorgebiete der Häuselower Verebnung, die Weiherketten am nördlichen und südlichen Rand des Wellertales, das Hengstberggebiet und die Schneeheide Kiefernwälder, während ihre Mutter ständig unzufrieden über den popeligen primitiven Landadel schnaubte, der sich hier fand. Hier waren sie nicht nach der französischen Mode gekleidet, sprachen kein Französisch und die Läuse in den Perücken dieser Leute hatten wohl einen älteren Stammbaum als die Adligen selbst. Außerdem lebten sie wie die Phäaken. Seit einem Jahr stand dieses neue Jagdschloss nun im lernäischen Gebiet des großen herzynischen Waldes. Der Geruch orgiastischer Riten hing über dem Ort. Selbst die Mägde torkelten trunken zerrauft einher. Casanova, der Sophie das bezauberndste und hübscheste Mädchen der deutschen Lande genannt hatte, als sie noch ein Mädchen war, hätte dies hier nicht besser ersinnen können für seine Liebesmahlzeiten mit Grog und freiem Unterkörper, Schwert und Gewürzwein. Freilich war er nur ein Klakör, wenn auch ein Galan, der dem Hühnerstall nie entwachsen konnte, dem das Leben ein Abenteuer mit höchstem Einsatz blieb.
Doch was geschah mit dem bei der Jagd erlegten Wildbret? Nur ein geringer Teil davon wanderte in die Kaiserhammerer Schlossküche. Bei einem Aufenthalt Markgraf Friedrichs mit seinem Hofstaat vom 19. bis zum 25. Oktober 1760 waren es gerade einmal 159 Pfund Hirsch und 22 Pfund Reh und 13 Hasen gewesen, während in derselben Zeit 1118 Pfund Hammel und Lammfleisch, 657,5 Rindfleisch, 426,5 Kalbfleisch und 18 Pfund Forellen verzehrt wurden. Serviert wurde damals an 11 Tafeln. Das meiste Wildbret wurde an die Untertanen verkauft.
Von wahrer Bedeutung fand sie das, was die Bauernmädchen hier veranstalten würden. Heute vielleicht schon. Bei Hofe wurde unter die Kleider geschaut. Pralle Früchte zeigte nur das Land. Arkadia liegt, auf unserer Weltkugel daheim, etwa 1741 Kilometer südöstlich von Paris. In der Fantasie ist Arkadia überall. Da drüben räubert jemand tageslichtscheu aus dem Küchenflügel, ungelegen geknöpft, ein missglücktes Schauspiel aller Heimlichkeit. Die Speisen müssen auch immer durch den Garten spalieren, was den Vorteil hat, dass keiner unangemeldet nachsehen kommt, was die Küchenkobolde für Hexentaten unterm aufm Tisch veranstalten. Barpedes im Pudding passiert schon mal, wenn man so unkommod auf dem Tisch genommen wird. Schlitternd auf Gekrös, das ansonsten aus den Fenstern baumelt, auch mal die Schwerkraft nutzt. Schinkenklopfen, ein Spiel für kraftstrotzende Backen und einer eleganten Hand beim Versuch, die Poulade schneller einzumürben, als der Nacktarschige ein Glas Wein verkosten kann. Ernst Boguslav Wobeser. Diese Hofschranze, die ihren weiß gepuderten Schwanz, die fettigen Finger obendrein, in jede Öffnung steckt, ein dämmerungsaktiver Buntmarder, der die angekündigte Sonne verschlafen will, an den Fingern zuckelnd, den angetrockneten Trauben matsch ablutschend einschläft. Die üppig hinunter zu Tisch triefenden Rinnsale ausgestülpter, inkompetenter Lippen und auch Wildbart. Besteckfinger greifen abgekühltes Kochgut, Kran, Schaufel, Zwickzwack, Wein, Bier, Kelch, Steingut, überschwänglich berankt dicker, süßer Blätter, lutherisch, lüstern, platscht, planscht das Fußbad, Kamillenschaum, Lavendelwasser, die Knochen fallen, wo die Hunde lappend Boden suchen, züngeln um das Hühnerbein. Wenn's uns mit dem Kuss so ergeht, als wär's zunächst ein Gruß von Innigkeit, sind wir vom Schlemmerwort Lektschmand nicht mehr weit entfernt. Die Kusskälbertate ist nicht weit von der Hintertür entfernt, und uns soll jetzt gar nichts anderes jucken, als den Kuss auch auf die Liebe zu verweisen. Mit deren Intention wächst auch die Bezeichnung des Kusses selbst. Der Gruß von Innigkeit fliegt meist nur durch die Luft oder wird angedeutet. Der Kuss der Verehrung wird uns erst die Brücke basteln, die bereits das Lustgefüge gewähren lässt, also bereits den Wechsel zwischen Gruß und lippender Inbesitznahme für das eigene Empfinden meint. Bossen, Guschel, Tunsch und Schmatz sind nur einige seiner sonderbaren Namen, und wo immer wir auch den Gruß des Kusses finden mögen, soll nicht das darin ausgedrückte Besiegeln von Frieden und Freundschaft uns für den Moment interessieren, sondern das Schlemmen des anderen, geliebten Parts. Da wird es nicht wunderlich sein, wenn selbst das höhere Leck mich doch eigentlich den Kuss bezeugt, denn ob man einen Arsch nun leckt oder küsst, macht der Frivolität keinen Umstand. In Wahrheit geht das Küssen an der richtigen Stelle bereits notwendig in ein forderndes Schlecken über, das nun auf Speis und Trank, du bist mir also Speis und Trank, verweist, auf das Vernaschen. So wird deutlich, dass jemand von der Lust und von der Liebe zu leben vermag, Er nascht vom dargebotenen Leib der Inbrunst, der Brunft. Von der Aura des oder der Geliebten wird er sich beessen. So wie ebenfalls der Thanatos dem Eros nicht weit, so ist es auch das Essen aus dem Munde. Die orale Befriedigung des Kindes ist auch die Befriedigung des neuen Zustands der Liebe. Gott, wie bin ich beschmetterlingt statt beflügelt. Spaziergang. Swonnestündlein hat geschlagen. Magd gezwickt ins feiste Fleisch unter der Wolle, das sich rosend durch die Maschen zeigt. Willst du, dass man dich niederreißt auf Schößen zappeln? Tit, tat, tat, die Soße aus den Ärmeln pludert, buttert, schmiert und suppt. Gerüche vieler Zecher, Dunst und vieler Mägde Beine schwitzen sich beim Kochen knochenglatt. Fisch mit Salbei und Lorbeerstrunk, Blancmanger, gesulztes Ochsenmaul, Karmelitertorten, Kälberbriesen und Euter, Kuttelflecke, Nierenomelett, Trauben in brauner Soße, Jagdpasteten, Markmelonen, Büfflamott. Trippel, trappel, Mäuse klackern in den Ecken, Josephine, die Sängerin. Hinterm Spülstein, Katzen, Wetzen, schlanke Messer, vom Fressen auf den Schlachtfeldern, die Speisekarte, das blutigste Blatt, das wir schreiben. Schneller Marmortopf, Filme vom Fressen. Der Projektor malt stümpernde Kochweisen an die Küchenwand. Im Einkauf nicht bekommen, diese Kapern oder Rosenblätter für den bitteren Salat, den frischen Lorbeerkranz, den Karpfen mit dem tollen Namen und das Brot aus Themenreuth. Aber die Feste sind verändert worden, der Industriefraß dominiert, was frisch ist, wird gleich weggeworfen. Eis am Stiel. Früher trug man eine gefrorene Wasserpfütze wie einen Lollipop. Die Geschmäcker, dann zertanzte sie einen Beutel Kakao, das anregende Zahlungsmittel der Inka, oder zerbiss eine von Rilkes geliebten Erdbeeren. Saft spritzte druckvoll über Finger, klebte an den Lippen, die Zunge tat einen Salto, wie ein Frosch das Insekt. Von außen fand man sich gleich in der Welt Karl Gontards wieder, aber die Spiegelscherbenkabinette im Innern waren doch ganz und gar ähnlich vorzüglich wie in der Schlossanlage zu Bayreuth, die man in den ausgewogensten Verhältnissen vorfindet. Ein feines, zartes Relief der Gliederung. All das würde sich die Natur eines Tages wiederholen, Busch und Baum aufsteigend in Fontänen von Strahlen und Strahlenfiguren. Sie hatte im Traum etwas Orphisches gelesen. »O meine liebliche jüngere Schwester, die Länder, die wir beide gemacht haben, sind noch nicht vollendet. Kehre also zurück.« Und sie, die Schwesterbraut, antwortet, »Es ist wirklich bedauerlich, dass ihr nicht früher gekommen seid, denn ich habe bereits von der Nahrung der Unterwelt gegessen.« Sollte sie jemals ein Schloss ihr eigen nennen, würde sie es Fantaisie nennen. Schloss Fantaisie. À la longue sollte ihr das gestattet sein. In Donndorf bei den Küffhäusern wird sie's finden und dort Blütenteppiche weben. Dann tauchte, wo sie sich gerade zum Pudern aufraffen wollte, diese Person auf, die eine Aura wie ein Geist um sich herum drapiert spazieren führte. Ganz adrett gekleidet, aber mit den merkwürdigsten Verzierungen. Nicht wie ein Bauernbursche, aber auch niemand, der sich so bei Hofe sehen lassen konnte. Die Arme frei wie ein Ausmister. Ganz durchscheinend näherte er sich, schien zu staunen, als wisse er gar nicht, wo er sich befand. »Gehört das alles Ihnen?« sagte er, deutete auf den Gebäudekomplex. »Von Robbie Schumann zu den Crossroads«, stand auf seinem Oberkleid mit den abgetrennten Ärmeln. »Sollte sie ihn ohrfeigen? Durfte sie sich derart ansprechen lassen von einem Gogü? Wie heißt du?« fragte sie ihn barsch, denn die Situation kam ihr nicht geheuer vor. »Adam, aber Sie können mich anders nennen. Und wie er spricht, gehört er zum Küchenpersonal. Aber wie durchscheinend er ist. Solltest du nicht bei der Arbeit sein? Ich arbeite doch nicht.« Er kicherte. Er lachte sie aus. »Ich liege in meinem Bett und schlafe, gar nicht weit von hier.« Er drehte den Kopf eulenhaft in alle Richtungen, deutete dann zum Jagdgarten hin. »Dort oben, an der Eger. Nicht eine einzige Hütte. Wenn nur jetzt jemand käme, das Gespenst des Morgens von ihr zu nehmen, denn ganz sicher erkannte sie die Umgebung durch ihn hindurch. Schließlich fragte sie ihn nach seinen Absichten. »Herausfinden, wo ich lebe, aber Sie sind neu in meinem Traum.« Aus Adams Notizbuch.
»Ach, du liebes Pisschen! Hier sah ich einst,
die Schuhe wollten bei jedem Schritt kleben bleiben, zerbröckeltes Glas knirschte unter den Sohlen, bröselte weiter und nistete sich sogar tief in den Gummibelag oder das Leder ein, die Frischluft wollte gar nicht dazu kommen, den Qualm abzuwedeln, wenn sich die Türe öffnete, um einen neuen Gast in den Schankraum zu spülen, einen Betrunkenen hinaus oder ins Pissoir, wo man den Kopf einziehen musste, um durch die Zarge immer der Nase nachzutreten, wo früher einmal hochhoheitliche Ponys ihre Äpfel fallen ließen. Jauchäpfel fallen nicht weit vom Stall. Die Rinne von heute nimmt's mit Segen. Eine Alte, die, obwohl in der Hocke befindlich, redlich schwankte, dabei sich abmühte, ihre Brunze in die Rinne zu schleudern und gleichzeitig nicht ihren dicken Moltonrock zu besudeln. Das Schauspiel, ganz und gar nicht stumm begleitet von ächzendem Kläffen, kam mir derart merkwürdig vor, dass jegliches Blasen-Völlegefühl keinen Bedarf mehr hatte, auf sich aufmerksam zu machen, und ich, erstarrt wie ein Porzellanmännchen, ein verhexter Voyeur, der Entleerung bis zum Ende beiwohnte, ohne wahrgenommen zu werden. Nun wußte ich in jener Zeit nur von Sagen und Legenden, dass sich die Frauenschaft immer und ausschließlich auf die Schüssel hockte, nämlich um beiderlei Notwendigkeiten von sich zu lassen, aber diese hier schien sich vielleicht nicht daran zu erinnern, oder in ihr kochte der reine Trotz ein Feuer, das doch eigentlich niemanden versenkte, mir selbst auch nur ein weiteres Rätsel aller Existenz auftrug. Burschen jagten beritten durch die Gänseschar, hackten nach den aufgereckt aufgeregten Hälsen, die fliegenden Köpfe beschrieben perfekte Parabeln, wurden in den Achselgewölben gesammelt, rotes Lärmen zementierte die Schau der juvenilen Schweinerei, markierte den Schlachtplatz für die Bauerndirnen, die sich etwas abseits bereits angifteten, während sie noch damit beschäftigt waren, sich jene Kränze aufzusetzen, die sie sich in Augenblicken wieder herunterreißen würden. Der Gänsehüter, ein Jüngelchen von blassem Hager, hasste diesen Tag, aber an Rache war noch nicht zu denken. Also wendete er sich ab, stopfte Margaritenknospen in seine Ohren, bemüht, nicht zu erbrechen.
Das schönste Mädchen der Stadt wurde prächtig aufgeputzt. Man legte ihm ein niedliches Knäblein in den Arm und setzte beide auf einen kostbar aufgeschirrten Esel. Die Glocken läuteten und mit großem Pomp wurde die Messe gelesen. Der Eingang, das Kyrie, das Gloria und das Credo wurden jedoch mit dem Ruf des Esels beendet.
Jetzt gingen sich die Maiden an. Die eine versuchte, das Gesicht einer anderen zwischen die Hinterbacken zu nehmen. Der Kranz fiel von selbst aus dem nassen Kopfgestrüpp. Sie teilten sich platschende Hiebe, grunzende Knietritte und Stampfer ins Abdominale. Wasserfontänen sprotzten ganz Federn auf, die sich im Puls des Furientanzes verhakten oder einfach aufs Gekrön setzten. Wieder fiel eine in die angerichtete Pfütze und wurde von Zweien gepackt, die selbst über die Gefallene hinwegkragten. Der Spaß war freilich, ihr im Gesicht zu sitzen, der anderen vielleicht mit einem Knacken die Nase zu brechen, was beiden nicht gelang. A mock-heroic poem auch hinter deren Rücken, wo man schon einer die Haut zerkratzte, um sie auf einen Balken zu schnallen, um sie also restlos aufgebracht dem Adel darzubieten. Nun war diese keine Diana, unterm Adel kein Aktaion zu finden. Der Fleischbeschau blieb ungesühnt, diente nur dem einen Zweck, sich Demut zu erzwingen. Wo alles sich in Fetzen reißt, wo alles übereinander fällt, nur ein kurzes, mörderisches Spiel.